Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Plan Z. Heute wird eine Folge, nach der viele gefragt haben. Mein Papa ist zu Gast. Wir werden seine Karriere etwas näher beleuchten und natürlich über unsere Beziehung reden. Vater- und Sohn-Folge steht also an. Zunächst möchte ich noch einen kleinen Rückblick über die letzte Woche geben, was bei mir so los war. Ich habe eigentlich einfach nur ganz normal trainiert zu Hause in Köln und gestern Abend vom Fernseher den Ironman verfolgt. Da herzlichen Glückwunsch an Jan Frodeno. Wahnsinnssieg mit Rekordzeit in Hawaii. Und ja, heute ist Sonntag. Ich bin zu meinen Eltern nach Hause gefahren, sitze jetzt hier in Unna mit meinem Papa zusammen. Und wir nehmen den Podcast auf, haben gerade noch Paris Tours geguckt, den Herbstklassiker. Jelle Valais hat gewonnen mit einem langen Solo, beeindruckendes Rennen. Und auch, da hatten auch ein paar Leute danach gefragt, war, wie die erste Stunde Gitarrenunterricht war, von der ich letzte Folge erzählt hatte. Da kann ich nur sagen, das war ein großer Fail, weil ich habe die Gitarrenlehrerin eingeladen und ich musste dann relativ schnell einsehen, dass ich weder viel Zeit dafür habe, noch auch Lust. Also ich habe einfach mir das viel zu einfach vorgestellt, habe dann die ganzen Akkorde versucht zu lernen in der ersten Stunde schon so ein bisschen und dann, als ich mal mitbekommen habe, wie viel Arbeit das ist, dass man sich da jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetzen muss, habe ich relativ schnell realisiert, okay, das wird nichts, das ist nicht so meins. Also es war trotzdem eine coole Erfahrung, ich will da dranbleiben, ist ein bisschen Hobby, mal auf der Klampfe ein bisschen rumklimpern. Aber ein professioneller Gitarrenspieler werde ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil ich da nach einer halben Stunde oder 40 Minuten zu der Gitarrenlehrerin gesagt habe, ja, ich glaube, das ist nicht so ganz meins hier. Bisschen anders vorgestellt, die ganze Sache. Da hat nämlich ein paar Leute nachgefragt, wie die erste Stunde verlaufen war. Somit sind meine Eltern ziemlich günstig aus ihrem Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr rausgekommen, weil die hatten mir Gitarrenunterricht geschenkt. Und somit schwenke ich auch gleich rüber zu meinem aktuellen Gast, wie schon gesagt, ist mein Papa. Hallo.
Hi.
Ja, weißt du eigentlich, was ein Podcast ist? Hast du das schon mal gemacht oder hast du schon mal einen gehört?
Keine Ahnung.
Nee, als ich dich gefragt habe, ob du da Bock drauf hast, hat man auch gemerkt, du hast nicht so wirklich Bock drauf. Du machst es eigentlich eher mir zuliebe. Danke dafür. Und ich weiß nicht, ob du die ersten drei Folgen schon mal gehört hast, mal reingehört hast.
Nee.
Aber kannst du mal machen, das ist auf jeden Fall lustig. Aber ich stelle meinen Gast mal vor. Das ist so ein bisschen die Nerdfacts. Da fange ich jetzt bei dir auch einfach mal mit an. Also, zu Gast heute. Erik Zabel. Geboren am 7. Juli 1970. Wohnhaft in Unna. Geboren in Berlin, um genauer zu sein, in Ost-Berlin. Und Spitzname ist Ete. Er war 16 Jahre Radprofi. Vom 1993 bis 2005 beim Team Telekom oder Team T-Mobile und von 2006 bis 2008 beim Team Milra. Er war Fahrertyp Sprinter. Bisschen was zu deinen Erfolgen, da gibt's viel, das wird jetzt ein bisschen länger. Die Statistiken unterscheiden hier ein bisschen zwischen 201 und 212 Profisiegen bei dir. Auf jeden Fall, ja, eine Wahnsinnsmenge an Siegen. 212, sage ich jetzt einfach mal, damit erfolgreichster deutscher Radprofi aller Zeiten an Siegen gemessen. Und da muss man dazu sagen, das ist ohne Kriterien oder Sechstagerennen oder solche Sachen. Du hast alleine 12 Etappen bei der Tour de France gewonnen und 6-mal das grüne Trikot, also die Punktewertung in Folge. 8 Etappen bei der Vuelta a España plus 3-mal dort die Punktewertung. 4-mal Mailand-San Remo, 3-mal Paris-Tours, 1-mal das Amstel Gold Race, 1-mal die Hamburg Cycle Classics, 3-mal den Henninger Turm, ehemals Henninger Tour, mittlerweile heißt das Rennen Eschborn-Frankfurt. 2-mal rund um Köln, du warst 2-mal deutscher Meister auf der Straße, hast die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2004 und 2006 gewonnen, zudem noch die Bronzemedaille 2002. Du warst 2-mal Vierter bei den Olympischen Spielen, hast insgesamt an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. Du warst Gesamtsieger des Weltcups 2000. Ja, Weltcup ist sozusagen heute das World Tour Ranking, also einfach von Punkten her gemessen der beste Fahrer der ganzen Saison. Du hast 13 Etappen bei der Deutschlandtour gewonnen, plus 7-mal das Sprinttrikot dort. So, jetzt muss ich hier schon mal umblättern. 8 Etappen bei der Tour de Suisse, 7 Etappen beim Tirreno Adriatico, 18 Etappen bei der Bayern-Rundfahrt, siegreich bei 13 Sechstagerennen, die du gefahren bist im Winter noch zwischendurch, bist insgesamt 25 Grand Tours gefahren, davon nur zweimal nicht ins Ziel gekommen. Stimmt das?
Stimmt.
Einmal Tour, einmal Vuelta. Ich glaube, die ersten beiden sogar, ne?
Ja.
Und dann 23 Mal gefinisht. Auch Wahnsinn. Also 14 Mal die Tour de France gefahren, 2 Mal den Giro d'Italia, 9 Mal die Vuelta a España. Du bist 40 Monumente gefahren in deiner Karriere. 16 Mal Mailand San Remo, Flandern-Rundfahrt 10 Mal, Paris-Roubaix 11 Mal, Lüttich-Bastogne-Lüttich 2 Mal, die Lombardei-Rundfahrt 1 Mal. Und bist dort nur 3 Mal nicht ins Ziel gekommen von den 40 Monumenten. Also auch eine Wahnsinnsquote von Finisher-Zahlen. Du bist im All-Time-Ranking bei Pro Cycling Stats auf Platz 15. Also der 15-beste Profi, der jemals auf dieser Welt Radrennen gefahren ist. Du warst Sportler des Jahres von Deutschland 2001 und 1997 zusammen mit dem Team Telekom in der Teamwertung. Plus du hast den Bambi 1997 gewonnen. Ja, also eine Wahnsinns-Palmarès, kann man nur sagen. Chapeau. Und einfach nur mal, um zu zeigen, dass sozusagen für mich so die Person des Radsports mir gegenüber sitzt, so in, also höchstpersönlich, ist für mich einfach so noch einer der verrücktesten Fakten, an die ich mich so zurückerinnern kann. In deinem letzten Jahr 2008, da bist du nochmal alle drei Grand Tours in einem Jahr gefahren, also die Vuelta, den Giro und die Tour, alles zusammen in einem Jahr. Du hattest in dem Jahr über 24.000 Rennkilometer, habe ich rausgefunden. Und ich meine mich zu erinnern, dass du am Ende des Jahres 49.500 Kilometer gefahren bist. Also auch eine Wahnsinnszahl. Und sogar noch ein bisschen angepisst warst, dass du die 50.000 nicht mehr voll bekommen hast.
Das stimmt, ja. Ja, ja. Aber es ging einfach nicht mehr.
Mehr ging nicht. Also wer das mal ausrechnen will, ich glaube, das sind so im Schnitt am Tag fast, also ich weiß nicht mehr genau, aber fast 180 oder 200 Kilometer durchschnittlich am Tag. Ist schon.
Nee, ich glaube weniger, aber es ist wahrscheinlich irgendwie sowas, 124 oder 100, 130 Kilometer am Tag.
Ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Weißt du, wie viele Renntage du ungefähr in deiner ganzen Karriere hattest? Das habe ich auch rausgefunden.
Nee.
Also laut Pro Cycling Stats 1226 Renntage in deiner gesamten Karriere. Also in der Profizeit von 93 bis 2008. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, weil das die Anfangsjahre der 90er, das waren es immer nur 53 oder 35 Renntage. Ich denke, da bist du deutlich mehr gefahren, aber das war einfach nicht aufgelistet. Also wahrscheinlich eher 1500 Renntage. Also auch Wahnsinn. Und wie gesagt, das alles ohne 6-Tage-Rennen oder ohne Kriterien. Also von meiner Seite aus kann ich da nur sagen, wow, und es gibt niemanden für mich, der Radsport so sehr lebt wie du. Also nicht nur, dass du deine eine wahnsinnige Karriere hattest, jetzt auch nach der Karriere noch, du schaust viele Radrennen im Fernsehen, du liest dir die Radsport-News durch, du hast die Zeitschriften abonniert, du bist einfach total im Thema noch drin, du fährst mittlerweile immer noch fast jeden Tag Rad, wenn es regnet, gehst du sogar auf die Rolle. Und ja, also wirklich, das ist einfach deine Passion, du lebst das über allem und das ist Wahnsinn. Aber was ich nicht rausgefunden habe, mit wie vielen Jahren du eigentlich angefangen hast, Rad zu fahren?
Mit 10.
Mit 10 Jahren?
10 Jahren.
Und damals halt in Ostberlin in der DDR?
Genau, bei Betriebssportgemeinschaft BSG Rotation Berlin.
Und du bist in Marzahn groß geworden, richtig, ne?
Na, eigentlich in Lichtenberg, ja, mit meinen Eltern. Und irgendwann wurde meinen Eltern dann so eine Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn zugeteilt mit fließend Warmwasser, wie nennt man das?
Elektrizität.
Ja, na, das sowieso, aber Strom natürlich. Aber Fernwärme.
Okay.
Und da war natürlich damals was ganz Besonderes. Und da war quasi das Nonplusultra, was man bekommen konnte, war eine Neubau-Plattenbauwohnung. Und dementsprechend sind wir dann dort hingezogen, nach Berlin-Marzahn.
Okay, und du hast mit 10 angefangen. Was ich rausgefunden habe, war, dass du erstmals international richtig erfolgreich warst in der Juniorenklasse. Da hast du Bronze mit dem Bahnvierer gewonnen bei den Juniorenweltmeisterschaften auf der Bahn und warst Fünfter im Punktefahren. und bist dann 1989 in die DDR-Nationalmannschaft aufgenommen worden.
Mhm.
Aber die Zeit davor, also zwischen 10 Jahre und Junioren, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie war das für dich so, anzufangen mit Radsport in der DDR damals? Und du bist beim TSC Berlin auch gefahren?
Ja, ab 84, sowas, ja. Ja, wie war das? War eigentlich so, dass wir da in der Betriebssportgemeinschaft, wir hatten da so ein Leistungszentrum an der Radrennbahn in Weißensee in Berlin. Und im Winter hatten wir eigentlich so einen Fitnesskeller am Zionskirchplatz. Das ist da hinten so Kastanienallee, Schönhauser Allee, die Ecke. Und ja, ich habe dann im Winter angefangen und muss sagen, hatte vorher andere Sportarten ausprobiert. Fußball, Ringen, aber war irgendwie alles nicht so mein Ding in dem Sinne, dass der Funke der Begeisterung so direkt übersprungen wäre. Fußball hat mir schon gefallen, aber hatte der Talent nicht dafür. Ringen hatte weder Talent noch Spaß dran und mein Papa ist gefahren, Radrennen, auch erfolgreich. Und da hatte so einen riesen Schuhkarton bei sich im Kleiderschrank mit allen Fotos von früher. Und immer wenn ich Langeweile hatte, habe ich mir den angeguckt. Und da hat mir natürlich gut gefallen, die Rennfahrer mit ihren Rennrädern. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob er mich da nicht mal anmelden könnte beim Radverein. Und dann hat er halt gesagt, pass auf, Radsport ist eine schwere Sportart. Wenn du das machst, dann mach das richtig. Oder lass das sein von Anfang an. Und dann irgendwie... Denkt man ja, wenn man 10 Jahre ist, denkt man ja über sowas nicht nach. Ich wollte erstmal nur dahin und hat mir wirklich gut gefallen vom ersten Tag an. Und das war eigentlich so, dann war so die ersten Jahre, war zweimal die Woche Training, meistens dienstags und donnerstags. Und dann war teilweise mittwochs, wenn Saison war, wenn schönes Wetter war, war immer Bahnrennen, Olympiapreis hieß das, auf der Betonbahn im Weißen See. Und am Wochenende war eigentlich immer Radrennen und manchmal eine Doppelveranstaltung, manchmal nur ein Rennen am Sonntag. Rundstreckenrennen, alles in der Nähe von Berlin und einmal im Jahr so eine Fernfahrt. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da nie drüber nachgedacht habe, da irgendwie ein Trainings auszulassen oder nicht hinzugehen. Und über diese ganze, sagen wir mal, spaßige Aktion, weil die ersten 3 Jahre war wirklich nur, war dann wirklich nie, war jetzt mehr der Spaß im Vordergrund und die Ernsthaftigkeit, die war eigentlich gar nicht so gegeben. Wir waren eine gute Gruppe von Jungs, wir haben viel Spaß gemacht. Teilweise haben wir uns schon eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde vorm Training in Weißensee an der Rennbahn getroffen und haben irgendwie versucht, mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad dann Fangen zu spielen oder haben so Geschicklichkeitsfahrtests gemacht. Also das war eine gute Truppe, hat Spaß gemacht und irgendwie hat mich der Radsportvirus da befallen und von der Infektion habe ich mich dann nie wieder erholt.
Ja, also ist interessant. Eigentlich hat dann sozusagen mein Opa Detlef, dein Papa, dir denselben Tipp gegeben wie du mir damals, als ich angefangen habe. Dass Radsport eine sehr harte und schwere Sportart ist, die halt viel Leidenschaft und Disziplin erfordert. Ja, ist auf jeden Fall für mich natürlich total spannend, das zu hören, weil ich kann mir das nicht so vorstellen, wie das halt in der DDR war. Ich wurde ja nach der Wende geboren und deswegen ist das immer ziemlich interessant.
Also das war an und für sich war das sogar, was jetzt den reinen Leistungssport anbetrifft, würde ich sagen, war das ähnlich gut, wie es heute ist. Vielleicht in manchen Punkten anders. Ob jetzt besser oder schlechter, kann man sowieso nicht vergleichen, weil eine andere Zeit ist oder eine andere Zeit war. Aber was natürlich super war, also meine Eltern Opa und Oma von dir, die mussten eigentlich nicht eine Mark oder einen Euro dabei tun. Also das war so, dass man, als dann die im Winter ja sowieso bei den Athletiktrainings, ich habe ja im Winter angefangen, im 1. Dezember 1980, da war ich so 10, 10,5, war ja dann sowieso erstmal nur Athletiktraining und dann, weil die jüngeren Schülerklassen, die durften noch im Winter kein Crossrennen fahren. Dann war das für uns eher Crossläufe. Und das hatte jetzt natürlich wenig mit Radsport zu tun, aber irgendwie hat mir so die Atmosphäre gut gefallen. Und dann, wie das dann so irgendwann im April März, April losging mit dem Straßentraining. Da musste ich die ersten Male immer mit der Straßenbahn hinfahren und habe dann sozusagen vom Verein ein Rennrad gestellt bekommen. Und als die gesehen haben, dass ich jede Training immer wieder komme, Woche für Woche, habe ich dann irgendwann im Juni das erste Mal das Fahrrad mit nach Hause bekommen und dann war das quasi mein Fahrrad. Und das war natürlich prima. Und da war jetzt ein Diamantrahmen mit Favoritteilen, teilweise aus Tschechien, teilweise auch Rennakteile aus der DDR. Und ich würde sagen, ja, das war jetzt nichts Besonderes, aber für mich war das schon was Besonderes, weil das war mein erstes Rennrad. Und wie das immer so ist, wenn man das erste Mal dann so alleine fährt, vom Training nach Hause oder wieder zum Training hin, ist ja so, wenn man 10, 11 Jahre ist, ist ja ein Stück Freiheit. Gerade in so einer Stadt wie Berlin, wenn man sich dann frei bewegen kann und nicht mehr irgendwie angewiesen ist, dass die Eltern einen von A nach B bringen, das war natürlich schon prima.
Glaube ich dir. Du warst ja damals auch auf einer Sportschule. Wenn ich mich richtig erinnere, war Jens Vogt eine Klasse unter dir?
Richtig.
Und also auch auf jeden Fall ist ja schon mal total lustig, dass ihr beide sozusagen dann so eine große Karriere gemacht habt. Und war, kennt man da noch jemanden, der mit euch auf der Sportschule war, egal jetzt ob Radsportler oder andere Sportler?
Ach, da, also es gab dann so einen Selektionsprozess in der Altersklasse 13, hieß es. Also was ein Unterschied war, war in der ehemaligen DDR, da waren alle, zumindest bei den Schülerklassen, gab es immer nur einzelne Jahrgänge, also eine Altersklasse 10, 11, 12, 13. Und die sind immer nur für sich gefahren, weil die Starterfelder ziemlich groß waren. Und in der Altersklasse 13, da gab es dann so einen Selektionsprozess über das Jahr hinweg. Also da sind sozusagen von den ehemaligen Nordbezirken Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Berlin, also diese vier Bezirke, die hatten quasi so einen Einzugsbereich für den TSC Berlin, für den Sportclub. Und da waren am Beginn, in der ersten Oktoberüberprüfung hieß das, waren 120 Jungs aus allen Radsportvereinen aus diesen vier Bezirken quasi, heute würde man sagen, Casting oder Selektionswettbewerb bekommen. Da waren verschiedene Disziplinen, waren Bahn fahren, Straßen, Zeitfahren, Athletiktest, auch 3000 Meter Lauf. Und 100 Meter Sprint zum Beispiel auf der Leichtathletikbahn. Und alle diese Sachen wurden dann quasi in so eine Art Punktesystem zusammengefasst, wie so eine Art 6-7-Kampf. Und dann sind die besten 60 von den 120 wurden weitergelassen zur Februarüberprüfung. Da war dasselbe Spiel normal, von 60 runter auf 30. Und dann gab es nochmal, weiß jetzt nicht welchen Monat, irgendwann später die finale Selektion von den 30 auf 10 bis 12 Plätze. Und die 12, in dem Falle Jungs, die sind dann eingeladen worden, auf die Sportschule nächstes Jahr zu gehen, zum TSC Berlin. Das war eine eigene Sportschule, wo dann eine eigene Klasse ab der 8. Klasse war, nur Radfahrer. Also da gab es, glaube ich, 11, 12 Disziplinen im TSC Berlin. Dann hat man halt, je nach Sportart, hatte man dann 10, 11, 12 eigene 8. Klassen. Also es gab eine Leichtathletikklasse, eine Radsportklasse, Gewichtheben. Also da war verschiedenst über alle olympischen Disziplinen verteilt, die in dem Club dann gefördert wurden. Und ja, da waren alles, kann man sich ja vorstellen, 8. Klasse, alle neu da. Wir waren, glaube ich, zu 11. in der Klasse. Und ja, alles Rennfahrer, 3 Sprinter, 8 Ausdauerfahrer. Also da war schon viel geboten. Und in der Klasse unter mir, um zur Frage zurückzukommen, war der Jens Vogt, der Jan Schaffrath. In der Klasse über mir war der Eik Pokorny. Und insofern war das natürlich schon gewaltig, weil auch in dem TSC Berlin gab es über die Jahre hinweg immer wieder mal ein Olympiasieger oder ein Weltmeister über verschiedenste Disziplinen. Und zum Beispiel Speerwerf, Weltmeister Detlef Michel, der war quasi ein Riesenvorbild für uns, wenn dann so ein jemand, den man eigentlich sonst im Fernsehen sah, wenn man den dann mal live hat trainieren sehen. Also das war schon toll. Oder zum Beispiel vor der der Vater vom Simon Geschke, Tutti Geschke, Tutti Geschke, ja. Der war sozusagen auch Trainer bei uns im Sportclub. Der hat die Sprinter trainiert, die Kurzzeitleute. Und ja, der war natürlich auch ein Riesenathlet, war, glaube ich, Weltmeister auch selber. Mhm. Als Rennfahrer war bei Olympia mit dabei. Auch Medaillengewinner da. Also das war natürlich über die ganzen Jahre war da immer ein Kommen und Gehen. Aber das war schon gewaltig.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem sehr strengen Auswahlverfahren an, da erstmal auf die Sportschule zu kommen. Wenn ich mich daran erinnere, wie es bei mir in Erfurt war, das war ein bisschen leichter. Aber nichtsdestotrotz, erstmal Respekt, das so gemacht zu haben, schon als junger Kerl. Und wie ich dann schon gesagt hatte, bist du dann eigentlich in den Junioren international schon richtig gut geworden. Und als du 18 warst, kam dann die Wende.
19.
Wie hast du die Wende erlebt? Wie war das damals?
Also ich selbst habe die Wendezeit eigentlich als ziemlich interessant erlebt, weil man hat schon so irgendwie gemerkt, dass da Erneuerung in der Luft war, dass auch das ganze Land irgendwie in Bewegung war, eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem System war da, obwohl man eigentlich sagen muss, so wieder dann so schnell vor allem wieder der Wechsel kam. Und damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Also es war sogar so, dass dann diese großen Demos da, insbesondere die Montagsdemos in Leipzig, die waren sicherlich der größte Punkt zur Veränderung oder der Anstoßpunkt. Und von da hat sich natürlich viel ergeben. Ich selbst war am Tag, als die Mauer das erste Mal geöffnet wurde, war ja an der Bornholmer Straße in Berlin. Da war ich selber gar nicht in Deutschland oder in der DDR. Wir waren im Höhen- oder im Klimalehrgang, hieß das damals, also eigentlich ein Trainingslager in Tunesien. Und wir haben an dem Tag erstmal gar nichts mitbekommen. Wir haben das einen Tag später dann irgendwie. Im Hotel wurde uns gesagt, wir sollen mal einen Fernsehraum. Damals hatten halt in den Hotelzimmern, gab es noch keinen Fernseher, da war auf dem Flur ein großer Fernsehraum. Und dann wurde uns gesagt, geht mal heute zur Abendnachrichten in den Fernsehraum, guckt mal, in Berlin tanzen sie auf der Mauer. Und da war natürlich schon, da war so der Moment, wo dann eben damals waren, auch erfolgreiche Straßenfahrer von der DDR-Nationalmannschaft waren mit, zum Beispiel Uwe Raab oder Thomas Barth. Und die waren dann natürlich schon wirklich geflasht, weil die haben sofort erkannt, das ist vielleicht unsere Chance, nochmal Profi zu werden. Ja. Und normalerweise wollten ja eigentlich immer alle bei so einem Lehrgang mit dabei sein, aber ab dem Moment wollten eigentlich gerade die Jungs, die wollten schnell nach Hause, um dann irgendwie ihre Karriere nochmal eine andere Wendung zu geben.
Ja. Du hast mir, glaube ich, auch mal erzählt, als wir schon mal einfach unter vier Augen drüber geredet hatten, dass du das oder dass ihr es gar nicht wahrhaben wolltet, oder als der Mann, der euch das erzählt hat, so die tanzen auf der Mauer, dass ihr so eher gesagt habt, genau, hier komm, trink mal ein weniger. So, das glaube ich, das Ganze.
Ja, wir sind vom langer Trainingsfahrt sind wir zurückgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang. Aber ich sag mal, waren 15.30 Uhr oder 16 Uhr sind wir zurückgekommen. Und dann war der Concierge vom Hotel. Der hat gesagt, ey, ihr seid doch aus Deutschland, guckt heute Fernsehen, in Berlin tanzen sie auf der Mauer. Und dann haben wir halt erstmal nach 16 Uhr schon besoffen, der Junge. Ja. Was ist denn hier los? Aber es war wirklich so. Und am Ende hat eigentlich die Zeit und die Dinge, die da passiert sind, die haben halt eigentlich alle Erwartungen übertroffen.
Mhm. Du bist dann 1990 nochmal DDR-Meister auf der Straße geworden.
Also im Kriterium war Kriterium Straße.
Okay. Aber du bist sozusagen der letzte DDR-Meister geworden, den es jemals gab.
Nach meines Wissens gab es danach keine Meisterschaft mehr.
Nee. Also bist du eigentlich immer noch amtierender Meister.
Ja.
Also theoretisch kannst du dir schon noch ein deutsches Meistertrikot machen. Also mit dem DDR-Logo kannst du einfach rumfahren.
Ja, könnte man aber.
Nee, auf jeden Fall, dann bist du zum RC Olympia Dortmund gewechselt. Mal eine ganz andere Welt.
Mhm.
Wie kam das zustande? Wie war das erste Mal, so in den Westen rüber zu gehen? Und erzähl mal.
Ja, Beginn mit quasi der Maueröffnung 89 im November, muss man sagen, war sicherlich 1990 war ein wildes Jahr, nicht nur für die beiden Länder, für die beiden Deutschlands, sondern natürlich auch für uns als Sportler. Also alles, was eigentlich in Stein gemeißelt war, hatte von mehr oder weniger von einem Monat auf den nächsten nicht mehr so viel Bedeutung. Hat sich viel verändert, auch die ganzen festamtlichen Trainer, die da waren, die bezahlt wurden, die waren eigentlich so nicht mehr zu finanzieren. Da hat sich viel verändert, viele haben sich auch selbstständig gemacht. Und in dem 1990 bin ich dann noch mit der DDR-Nationalmannschaft, mit der Bahn-Nationalmannschaft, bin ich hier die NRW-Rundfahrt gefahren in Nordrhein-Westfalen. Und habe da das erste Mal den Hennes Junkermann kennengelernt. Und der hat mir dann irgendwann Ende der Rundfahrt, hat der mir seine Visitenkarte zugesteckt und hat gesagt, Junge, wenn du den Verein wechseln möchtest, melde dich bei uns. Und ein Vereinswechsel war ja quasi für einen DDR-Fahrer, Ostsportler, war quasi undenkbar. Man da in dem Verein, in dem Club, wo man war, da hat man begonnen und da hat man die Karriere beendet und gewechselt wurde nicht. Und insofern war der für mich natürlich auch erstmal jenseits aller Vorstellung. Und als ich dann aber doch gesehen habe, dass im Laufe des Jahres 1990 eigentlich auch die Bedingungen zum Radfahren, die ich kannte, in Berlin sich dann auch veränderten, habe ich dann wirklich den Gedanken doch gefasst, hier mal nach Dortmund zu fahren und mir da mal anzugucken. Und ich war dann so begeistert von Hennes Junkermann, von Ernst Klausmeier, dass ich auch die Möglichkeiten da gesehen habe, die sich vielleicht bieten könnten. Und dadurch, dass ich gerade das Abitur da abgeschlossen hatte in Berlin, hatte mit dem Geld, was ich von meinen Eltern bekommen hatte und was auf dem Sparbuch war, hatte ich mir einen gebrauchten Golf gekauft, hat den Koffer und hab losgemacht.
Ja, unvorstellbar, so aus heutiger Sicht. Aber du hast dann beim Ernst Klausmeier, damals bei seiner Spedition, hast du eine Lehre angefangen. Und nebenbei bist du dann für seinen Verein gefahren, richtig?
Jein, also man muss schon sagen, dass der Ernie Klausmeier, der war sozusagen der Mann hinterm RC Olympia Dortmund. Später kam dann sogar noch zum Hennes Junkermann der Gregor Braun mit dazu. Also zwei hochdekorierte ehemalige Berufsrennfahrer. Der Hennes Junkermann war Vierter in der Tour. Gregor Braun war Doppel-Olympiasieger 76 und auch ein enorm erfahrener Profi. Und einzige Bedingung war eigentlich vom Ernie Klausmeier, dass er gesagt hat, Jungs, ihr könnt hier nicht einfach herkommen, oben bei mir in der Jugendherberge wohnen und dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also ihr müsst auch ein bisschen irgendwie, weil es halt mit dem Fahrradfahren nicht klappt, an eure Zukunft denken. Und dann hat er halt uns die Möglichkeit auch gegeben, da bei ihm eine Lehre zu machen. Und ja, habt ihr eigentlich erstmal nicht so viel Sinn drin gesehen, aber dachte, wenn das so sein muss, dann mache ich das. Mhm. Und habe dann da Bürokaufmann gelernt. 2 Jahre, obwohl ich nicht oft in der Berufsschule war und eigentlich im Betrieb musste ich auch nur im Winter, konnte losfahren bei mir, wenn es hell wurde und konnte auch vielleicht 2 Stunden eher, bevor es dunkel wurde, im Winter dann schon das Büro wieder verlassen und konnte noch ein bisschen trainieren fahren. Also da muss man sagen, war der Ernie Klausmeier eigentlich mehr Sponsor als irgendwie Chef. Der hat uns da wirklich alle Möglichkeiten eröffnet, die man sich so vorstellt.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Auch man kann ja zum Ernie Klausmeier mal sagen, oder allgemein zur Familie Klausmeier, die haben ja dann auch dann das Dortmunder 6-Tage-Rennen gemacht, haben mittlerweile ein sehr schönes Hotel in Dortmund, das Hotel La Rive, und ja, haben ihre Spedition immer noch, mittlerweile auch, oder Mikrofon.Technik gehört ihnen ja, glaube ich, auch. Also alles, was so im Radsport mit Zielwagen neben der Strecke und Zeit nehmen und Gitter aufbauen, das ist alles diese Familie. Und liebe Grüße an die Familie Klausmeier. Sind wirklich sehr, sehr tolle Menschen. Und ja, haben sozusagen dir extrem geholfen auf deinem Weg, kann man so sagen.
Ja, muss man so sagen. Also ja. auch im weiteren Weg dann, gerade so was die Radrennen anbelangt hat, so im Bereich zum Beispiel Sechstagerin. Also der Ernie, der hat ja die ersten Jahre eigentlich Dortmunder Sechstagerin in der Westfalenhalle quasi begleitet, aber nicht selber organisiert. Später hat er ja dann die Organisation komplett übernommen, als die Westfalenhalle sich da mehr und mehr selber zurückgezogen hat. Und gerade so die ersten Jahre, also hat mir die Startmöglichkeit gegeben, sofort mit einem guten Partner, mit Jens Wegger, wie bei meinem ersten Sechstagerin. Und dann war das ja auch so, dass ich wahrscheinlich damals als Neuprofi auch niemals in so ein Rennen wie Münchner Sechstagerin überhaupt nur reingekommen wäre mit dem Startplatz, wenn nicht der Ernie Klausmeier da gesagt hätte, seht mal zu, dass er den Aldag und den Zabel da unterbringt, und dafür kann natürlich dann auch von euch vielleicht jemand, der für euch in München wichtig ist, der kann dann auch in Dortmund starten. Also diese Querverbindung, die man damals sicherlich auch ein bisschen bräuchte als Türöffner, die hätte ich nie bekommen, wenn da die Familie Klausmeier und vor allem Ernie nicht da gewesen wäre für uns.
Also ja, eine tolle Geschichte, dadurch, dass ihr halt vor allen Dingen auch noch heute sehr gut befreundet seid. Und das finde ich immer schön, dass so menschliche Verbindungen, wie die entstehen und die Geschichte dahinter. Eine sehr, sehr, sehr coole Story. In derselben Zeit hast du dann auch meine Mama kennengelernt, also Mama. Willst du da mal die Geschichte erzählen, wie das passiert ist, wie ihr euch kennengelernt habt?
Wir haben uns kennengelernt beim Großen Westfalenpreis. War damals in Dortmund-Brakel, war das ein großes Rennen auf einer 25-Kilometer-Runde. Und ich glaube, wir mussten 6 oder 7 Runden fahren. Nicht leicht, eigentlich 2 Berge pro Runde. Und der Otto Rehling, was unser Betreuer war, neben dem Hennes Junkermann, der hat halt zu mir gesagt, da gibt es in der ersten, in der dritten und in der fünften Runde gibt es eine Bergwertung an dem Punkt. Und meistens in der ersten Runde denkt noch gar keiner dran, oder die meisten wissen es auch gar nicht. Wenn du da mal gleich richtig losmarschierst, kannst du versuchen, die erste Bergwertung mitzunehmen. Und dann musst du rein theoretisch noch einmal punkten und dann kannst du die Bergwertung gewinnen. Und damals, die war gut dotiert, ich glaube, da waren 500 D-Mark für den Sieger in der Bergwertung. Und dann hatten wir den Plan gemacht, dass wir unten an dem Berg, das ging dann unten von Schwerte, ging es dann hoch nach Holzwickede über den Haarstrang, und oben war die Bergwertung. Und dann hatten wir Olympia Dortmund, haben mir 2, 3 Rennfahrer geholfen, das Rennen unten schnell zu machen, und ich bin dann losgefahren, und dann oben waren wir zu dritt, ich habe die Bergwertung gewonnen und wir sind weitergefahren. Einer der drei Fahrer war der Wolfram Spierkowski vom RSV Unna, weil der mittlerweile dein Onkel und mein Schwager ist.
Genau.
Und da war ein junges Mädel, eine hübsche, und die hat außergewöhnlich stark angefeuert. Und ich hatte natürlich gedacht, das gilt mir. Und habe das auch komplett auf mich bezogen. Und bin dann am Ende in dem Rennen Zweiter geworden. Der Manfred Otto, ein Teamkollege von mir bei Olympia Dortmund, der hat gewonnen. Und bei der Preisverteilung hatte ich halt den Blumenstrauß noch von der Siegerehrung und habe den deiner Mama gegeben. Und dabei ist mir dann erstmal aufgefallen, dass das gar nicht um mich ging, sondern dass der Wolfram, dein Onkel, dass der mit dabei saß bei ihr. Und dann dachte ich schon, das ist vielleicht der Freund oder so, aber dann war zum Glück der Bruder.
Ja, auf jeden Fall eine lustige Kennenlern-Story. Durch die Verwechslung dann sozusagen meine Mama kennengelernt. Man muss sich auch mal vorstellen, oder ich habe mir das dann vorgestellt, 89 fällt die Mauer, 90 kommst du rüber, und Ende 93, also im Dezember 1993 wurde ich geboren. Davor habt ihr noch geheiratet, seid zusammengezogen. Also es müssen ja wahnsinnig aufregende Jahre in deinem Leben so gewesen sein. Da ist ja wahnsinnig viel passiert innerhalb von 3 Jahren. so eine wahnsinnige Veränderung?
Ja und nein. Weil gerade wenn man jung ist, dann kann ja auch ein Monat verdammt lang werden. Aber es war eigentlich so, dass ich sagen muss, es gab immer in meinem Leben gab es Zufälle und Glück, viel Glück auch. Und ich würde sagen, so war mein ganzes Leben. Letzten Endes würde ich sagen, muss man sich da einfach drauf einlassen. Und so, manchmal muss man auch, muss man natürlich gut überlegen, aber manchmal ist zu viel überlegen ist auch nicht gut, sondern einfach machen. Ja. Und so war das im Prinzip, dass ich aus Berlin weggegangen bin, hier zum Olympia Dortmund. Dann haben wir oben, da wird jetzt das jetzige Hotel Larive von der Familie Klausmeier ist, war ja früher eine Jugendherberge und da konnten wir umsonst wohnen. Und nachdem ich da vier, fünf Monate gewohnt habe, habe ich zu meinen Mitbewohnern, also der Uwe Preisler zum Beispiel, der kam von Erfurt, der Uwe Zeidler, der kam auch aus Erfurt, ab und zu war der Alexander Kastenhuber, der Alex, aus Bayern war da, manchmal der George Bickel, oben aus Norddeutschland, und wir hatten, und Gregor war sowieso immer da mit uns, und irgendwann habe ich aber gesagt, hier, Jungs, die Jugendherberge jetzt hier, die geht mir irgendwann jetzt nach 5 Monaten ein bisschen auf den Zeiger. Ich glaube, ich sollte mal sehen, dass ich mal hier Mädel kennenlerne in der Ecke. Und am nächsten Wochenende oder am nächsten Radrennen habe ich Mama das erste Mal gesehen und eine Woche später haben wir uns das erste Mal unterhalten bei der NRW-Rundfahrt. Und ich glaube, einen Tag nach der NRW-Rundfahrt bin ich dann bei ihr eingezogen. Also ich war dann immer eigentlich ein Freund von schnellen Entscheidungen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja in einer ganz anderen Generation groß geworden. Da ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall ziemlich schnelllebig alles oder schnell und verrückt. Bleiben wir ein bisschen beim Radsport noch. Du bist dann 1991 direkt Zweiter geworden bei der Deutschen Meisterschaft auf der Straße der Amateure. Hast dich dann somit in den Fokus gebracht, allgemein der Nationalmannschaft von Deutschland. Bist dann 1992 die Olympiade in Barcelona gefahren. Bist dort Vierter im Straßenrennen geworden. Und hast dich dann somit eigentlich für deinen Profivertrag empfohlen beim Team Telekom. 1993 bist du dann Profi dort geworden. Also eigentlich Jahr für Jahr Erfolge geholt und dich verbessert und dann stetig deinen Weg gemacht.
Ja, würd man es jetzt so im Lebenslauf sehen, würd man das sicherlich so unterschreiben. Aber ich muss sagen, es waren wichtige und auch tolle Jahre, weil diese zwischenmenschlichen Erfahrungen, auch die Begegnung, die waren halt, glaube ich, was für mich in den 2 Jahren 91 und 92 das Wichtigste war. Also da war ja quasi noch gerade diese Wiedervereinigung der beiden Staaten, war ja irgendwo auch im Thema im Sport. Also wir hatten zum Beispiel 2 Bundestrainer, wir hatten den Wolfram Lindner, den ehemaligen DDR, Nationalmannschaftstrainer, wir hatten Peter Weibel, den bundesdeutschen Coach, und gerade so eine Leute mit ihrer Erfahrung und auch mit ihrer sicherlich unterschiedlichen Lebensanschauung, die waren natürlich toll, wenn man beides kennenlernen konnte und auch sicher für sich selber vielleicht auch mal das eine oder andere rausnehmen konnte und abschauen konnte von beiden, also genauso wie mit Hennes Junkermann oder Gregor Braun, die im Prinzip eigentlich von diesem ganzen wissenschaftlich gesteuerten Training gar nicht so viel erhalten haben. Und wir sind aus der DDR gekommen und bei uns wurde alle nur nach Pulsuhr und nach Parametern quasi wissenschaftlich sollte da trainiert werden. Was natürlich im Vergleich zum heutigen Training auch eigentlich ein Lachschlager ist, aber damals war das das Aktuellste, was es so gab. Und ich würde sagen, auch in der Nationalmannschaft, später 91, 92, die Erfahrung mit den Rennfahrern aus allen Himmelsrichtungen in Deutschland, das hat mich, glaube ich, so als Mensch unheimlich bereichert. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Zeit, sagen wir mal, von 90 bis 92 war sicherlich eine sehr glückliche Zeit für mich, weil man war da so im Vergleich zu heute war man sehr, sehr ungezwungen und sehr frei. Also ich kann dir sagen, ich hatte in all den Jahren, ich hatte nicht mal ein Bankkonto. Ich hatte alle das Geld, was ich hatte, war immer im Portemonnaie. Und wenn es eine gute Woche war und wir sind Radrennen gefahren, sind ein bisschen auf Prämien gefahren oder sind auf ein Ergebnis gefahren und wir haben gut verdient, dann konnten wir halt quasi jeden Tag in eine Pizzeria gehen und Nudeln essen oder Pizza essen. Und wenn es mal eine schwache Woche war und am Wochenende hatte man Reifenschaden oder Schaden oder ist schlecht gefahren, dann musste man halt irgendwie Toastbrot und O-Saft klarkommen die Woche. Aber gerade sowas ist natürlich auch eine tolle Erfahrung, wenn man sowas jetzt nicht alleine durchmachen muss, sondern hat so ein paar Teamkollegen dabei, mit denen man zusammen wohnt, quasi wie in einer großen WG. Das war schon sehr toll.
Ja, also sehr beeindruckend auch für mich sowas zu hören, dadurch, dass ich halt natürlich viel behüteter und besser aufgewachsen bin. Also ich will jetzt nicht sagen besser in dem Sinne, also ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine, einfach, dass ich halt mehr verwöhnt wurde. Also ich finde es auch einfach sehr interessant, das so von dir zu hören. Und wie ich schon gesagt habe, ich würde jetzt ganz gerne, du bist ja 1993 Profi geworden, dann hat deine sehr, sehr große Karriere ihren Lauf genommen. Aber ich würde jetzt gerne so hier ein bisschen stoppen, weil das wäre ziemlich schade, wenn ich versuchen würde, deine wahnsinnig große Karriere innerhalb von einer Folge sozusagen abzuhandeln. Und da gibt es ja noch wahnsinnig viel, über was wir sprechen können. Also wie ist ein Sechstagerennen zu fahren, wie es dann überhaupt geworden ist, sag ich mal, du warst das Gesicht zusammen mit Jan Ulrich vom Team Telekom, deine Freundschaft zu Rolf Aldag, dann irgendwann der Herbst der Karriere mit Alessandro Petacchi bei Milram oder die Rivalität zwischen Mario Cipollini und dir, die Karriere nach der Karriere. Da gibt es so viel, wo man eigentlich drüber reden kann. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend und ich würde mich ganz freuen, wenn wir es vielleicht schaffen, uns dreimal im Jahr vielleicht zu treffen und ein bisschen darüber zu quatschen für den Podcast. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man das so eine fortlaufende Story hält. Wir sitzen wir zwei hier, machen einen Podcast. Wir sind aber sehr, sehr unterschiedlich vom Menschen her. Ich kann mal so ein paar Informationen droppen, die vielleicht interessant sind. Also du bist ein absolut konservativer Mensch, so eigentlich. Du bist ein alter Haudegen, ziemlich oldschool. Sowohl was Radsport angeht, als auch allgemein im Leben. Ich sag jetzt mal als Beispiel Thema Bart bei mir. Da findest du mein Bart absolut schrecklich. Dass ich Tattoos habe, bist du auch kein Fan von. Allgemein dieses Thema Instagram, soziale Medien heutzutage oder ja auch jetzt vielleicht Podcast machen, ist auf keinen Fall deine Welt. Du bist kein Mensch, der gerne in die Öffentlichkeit vordrängt, sondern du bist einfach, was ich auch total spannend finde und verehre, dass du einfach so, einfach du bist einfach du. Du machst halt dein Ding, du fährst Rad, du schraubst am Rad an den Rädern rum, das ist ein absolut großes Hobby. Du fährst jedes Jahr zu L'Eroica, das ist so ein Rad-Event, Oldschool-Rad-Event in Italien. Du machst dein Ding, du machst es nicht für andere, du machst es halt für dich. Und trotzdem, dass wir so verschieden sind und trotzdem natürlich auch oft mal aneinander rasseln mit unserer Meinung, weil wir halt einfach zwei verschiedene Menschen sind, sag ich mal, bringt uns halt nichts auseinander. Wir halten zusammen und ich finde, das ist auch das Wichtigste. Trotzdem würde ich gerne jetzt mal von dir als Sportler weggehen und mehr so als Vater zu dir kommen und sagen, hey, dann hat irgendwie meine Karriere irgendwann mal ihren Lauf genommen. Wie war das so für dich damals, das zu sehen? Also ich meine, du warst ja auch noch bis 2008 aktiv. Ich habe 2005 mit Radsport angefangen. Aber dann der Weg, ja, von mir, ich bin 2014 dann Profi geworden. Wie war das so als Papa, das so zu sehen und mitzubegleiten? Ich meine, du hast maßgeblich Anteil an meinem Erfolg und weil du immer ein guter Ratgeber warst. Aber wie schon gesagt, wir hatten auch oft unterschiedliche Meinungen, weil beim Thema Training, Disziplin haben wir oft unterschiedliche Meinungen auch. Das würde mich halt mal interessieren, wie du den heutigen Radsport siehst und auch so explizit zu mir. Wie ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir, um es im Einsatz zu sagen, dich und deine Entwicklung zu sehen, war schön und schwierig gleichzeitig für mich. Sicherlich die ersten Jahre brauchen wir uns nichts vormachen. War ich ja selber noch aktiv und als du angefangen hast mit Radfahren und war da sicherlich auch so noch selber mit mir beschäftigt, dass ob es jetzt die Wege zum Radrennen waren oder das Training, die Betreuung, dann hat ja alles Mama gemacht. die ersten Jahre. Und dann später, als ich ein bisschen mehr Zeit hatte, bin ich natürlich auch öfters mit zum Radrennen gekommen. Aber ich glaube, wir wussten schon sehr früh, dass wir eigentlich bis auf den Nachnamen nicht so viel gemeinsam haben, weil das auch gut ist, weil wir sind einfach unterschiedlich. Und das hat gerade für mich hat dann natürlich sehr lange gedauert, bis ich das erstmal verstanden habe, weil man natürlich immer auch von außen, wenn man drauf schaut, ist natürlich so, dass man sieht, das könnte jetzt ein Fehler sein, macht das nicht. Aber wenn, ich sag mal, wenn man dann immer an sich selber denkt, war es ja auch oft so, dass ich dann auch bei meinem eigenen Papa zum Beispiel wahrscheinlich erstmal auf 10 andere Leute gehört habe, bis ich dann mal sein Rat angenommen habe. Und dann darf man halt in so einer Situation nie vergessen, dass man selber ja eigentlich auch nicht anders war. Und ich denke, heute ist das, glaube ich, so, dass wir mittlerweile ganz gut klarkommen mit der Situation, weil wir A wissen, du bist anders als ich bin anders als du. Die Zeiten sind eine andere. Das hat mir sicherlich jetzt auch dieses Jahr jetzt bei Katjuscha hat mir da extrem geholfen zu kapieren, dass Methoden, Wege, Trainingssysteme, die vielleicht vor 15, 20, 25 Jahren gut waren und gut funktioniert haben, dass die heute nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, insofern ist das Leben ja sowieso immer ein Lernprozess. Und in dem Moment, wo man sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist man schon sowieso eigentlich draußen, weil das hört ja nie auf. Und gut, was soll ich sagen? Das ist halt, gibt gewisse Unterschiede. Also das ist ja jetzt nicht nur jetzt bei dir, das ist ja bei, wenn ihr jetzt die Jungs gesehen habt, die ist ja bei Katjuscha, das ist ja bei allen. Also wenn man da 3 Minuten beim wichtigsten Radrennen der Welt, bei der Tour de France, 3 Minuten vor dem Etappenstart, sitzen alle 8 Rennfahrer noch im Bus und haben das Handy in der Hand und gucken, was könnte ich denn jetzt noch in der nächsten Minute noch verpassen? Dann sind es ja immer noch 2 Minuten bis zum Start, wo ich dann denke, Mann, Jungs, ihr verpasst gerade die besten Momente eures Lebens. Legt doch mal das Handy weg. Und wenn ihr dann zurückkommt, sind ja alle 8 gleich. Erstmal rein im Bus, noch nicht noch mal Zeit, den Helm abzusetzen oder die Rennschuhe auszuziehen, aber erstmal das Handy in der Hand und gucken, was ist jetzt in den letzten 6 Stunden, wo wir Radrennen gefahren sind, oder in den letzten 5 Stunden, was ist da passiert. Und das sind einfach so Sachen, das werde ich so schnell nicht mehr verstehen. Aber das ist letzten Endes ist das okay. Ihr müsst das ja nicht machen und ihr werdet sicherlich nicht so machen wie ich.
Ja, ich glaube aber, das ist gerade so ein Punkt, das ist super, super interessant für die Leute, die das hier hören, weil wenn wir zwei über Themen zum Radsport sprechen, du warst aktiv, ich war aktiv, sowohl halt deine Sicht dazu zu haben, als auch meine, ist, glaube ich, ja sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, wir sind in 2 verschiedenen Generationen groß geworden, sind in 2 verschiedenen Zeiten Profis, aber wenn ich das so höre, kann ich dich auch total verstehen in der Hinsicht, wenn man das jetzt so hört, ist ja auch wirklich so, man hat sein Handy vor und nach dem Rennen oder selbst im Training sagst du dann, wenn wir manchmal fahren, du bist ja auch oft im Trainingslager mitgefahren, wenn du dann zu mir sagst, ey Mann, der holt jetzt zum 4. Mal sein Handy aus der Trikottasche hier in der Stunde, um ein Foto zu machen. Ich glaube, das ist halt so, da sprichst du vielen auch aus der Seele mit. Das ist halt wirklich sehr interessant. Ich glaube, wenn man immer so ein bisschen da die Mitte findet, dann macht man einen ganz guten Weg. Also sowohl mit dem Training, dass man halt auch mal sagt, lang und langsam ist auch ein Stück weit sehr gut, wenn man dann halt natürlich das kurze und intensive, sage ich jetzt mal trainingstechnisch, nicht vernachlässigt. Also ich glaube, es geht halt, so eine Mitte ist gut, also sowohl ein Weg als der andere, wenn man den komplett nur durchzieht, funktioniert halt beides nicht. Wenn man aber so ein bisschen die Mitte findet, oder das meine ich auch, deswegen mag ich es ja auch extrem mit dir zu sprechen und deine Sicht oft zu sehen, weil mich das halt auch von meiner extrem neuen, radikalen Ansicht dann auch oft wegbringt und ein bisschen auch wieder oldschool werden lässt, und das hilft mir dann halt auch oft. Und ich glaube, das könnte wirklich, wie gesagt, wenn man da mal sich 3-mal im Jahr trifft und über ein paar Dinge im Radsport spricht, sowohl halt auch, und auch klar mal deine Karriere weiterführt, aber auch allgemeine Dinge im Radsport drüber quatscht, könnte das halt wirklich sehr, sehr interessant werden. Ja, du hast ja meinen Podcast bis jetzt noch nicht gehört. Wenn ich wüsste, was jetzt kommt, ich habe immer so ein paar Rubriken auch hinten raus zum Ende der Folge. Und eine davon heißt, das ist der Ratgeber für den Nachwuchs. Also ich versuche, den jungen Hörern, die das hier hören, ein paar Tipps zu geben. Dadurch, dass du jetzt hier sitzt, würde ich dich doch fragen, wenn du einen Tipp hättest, den du den Nachwuchs gibst, welcher wäre das?
Habt Spaß beim Radfahren und seid gleichzeitig mutig. Also ich sehe nach wie vor immer wieder, dass gerade dadurch, dass die Profirennen im Fernsehen oder in Livestreams ja so gut mittlerweile zu verfolgen sind, ist ja so, dass jemand, der zu Hause auf der Couch ein Radrennen verfolgt, der bekommt ja deutlich mehr mit als die sportlichen Leiter zum Beispiel hinten im Auto, weil die steigen dann meistens aus und fragen erstmal den Busfahrer, was heute passiert ist, weil die sehen im Auto nicht so viel wie der normale Zuschauer auf der Couch. Und oft ist es aber eben so, dass wenn man die oberste Kategorie sieht, die Profirennen, dass da ja alle sehr stark nach Hierarchien ist. Also der eine ist der Leader, der nächste ist der Rotkapitän und die anderen sind die Helfer. Jeder hat seine Aufgabe. Wenn es klappt, hat jeder einen guten Job gemacht. Wenn es nicht klappt, passiert eigentlich auch nichts. Und wichtig finde ich nach wie vor, dass gerade so in den unteren Kategorien, Schüler, Jugend, Junioren, selbst U23, dass da auf der einen Seite der Spaß am Trainieren und am Radrennfahren, der ist wichtig. Auf der anderen Seite eben doch der Mut, eben doch mal zu sagen, naja, dann warte ich heute vielleicht mal nicht auf den Sprint, sondern versuche mal bei 2 Kilometer wegzufahren. Und wenn ich dann nichts werde, geht die Welt auch nicht unter, weil in 2 Wochen ist ja nächste Rennen. Und dann meine ich halt eben damit, dass man auf der einen Seite seinen eigenen Kopf natürlich hat und dass man auch seine Eingebung folgt und dass man auf der anderen Seite aber eben aus so eingefahrenen Wegen versucht rauszukommen, dass man sich gerade in den unteren Kategorien eben alle Wege offen hält. Ja, wenn jetzt mittlerweile ist es natürlich fantastisch, dadurch, dass die Crossfahrer so gut fahren, ist jetzt zum Beispiel erstmal im Moment gibt es eigentlich oben im Profisport auch keine klaren Regeln mehr. Also ich bin davon überzeugt, zum Beispiel, wenn jetzt ein Van Aert, ein Van der Poel, ein Evenepoel, wenn die zum Beispiel Bahnfahrer gewesen wären früher, dann wären die heute genauso super Athleten, weil die einfach Riesentalente sind. Nun sind die alle vom Cross gekommen, oder beziehungsweise Van Aert und Van der Poel. Und jetzt sagt natürlich jeder, ist vielleicht Cross gar nicht so schlecht, während der letzten wahrscheinlich 20 Jahre Cross relativ verschrien war, dass man gesagt hat, das ist alles nur kurz und intensiv. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es eigentlich gar keine Gesetze gibt, sondern jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn jemand Spaß hat am Crossfahren oder am Bahnfahren oder am Straßenfahren oder am Mountainbike, soll er es doch machen. Wir sehen ja oben bei den Profis, ein Kettle Evans, der kam vom Mountainbike, ein Vogelsang kommt vom Mountainbike, andere kommen von der Bahn. Und am Ende treffen sich die Talente doch bei den Profis und fahren zusammen um die ganz großen Sachen. Aber jeder hat ja eine Jugend und jeder hatte von denen sicherlich auch viel Spaß in der Jugend. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man den Jugendfahrern sagt, habt erstmal Spaß dabei und seid mutig und probiert Sachen aus.
Ja, ist auf jeden Fall ein super Tipp. Viele Wege führen nach Rom am Ende des Tages, wie du sagst, also egal ob Bahn, Cross oder Mountainbike. Und ich glaube, was du so sagst, ist sehr interessant für viele Jugendfahrer, so diese Sache mit 2 Kilometer vom Ziel mal attackieren, weil das geht vielleicht 3-mal in die Hose und dann denkt man sich, ach Mist, aber beim 4. Mal klappt's und dann hat man halt so ein Selbstvertrauen danach, dass man das halt dann wieder macht in richtigen Situationen und den Motor hat. Und da gibt es ja genug Beispiele für, die sich halt dieses Selbstvertrauen erstmal anfahren müssen und sobald sie es dann haben, sind sie halt super Rennfahrer. Dann beantworte ich auch immer Hörerfragen pro Folge. Diese Hörerfrage habe ich ausgewählt, weil die ganz gut passt zu der Folge, finde ich. Das ist, die Frage lautet, wie verändert sich das Schlafpensum eines Radsportlers zwischen der normalen Trainingsphase oder wenn man eine Grand Tour fährt?
Ich kann ja nur von mir ausgehen. Und bei mir hat sich es eigentlich immer so verändert, dass man natürlich während der normalen Trainingsphasen, und wir haben ja im Winter relativ viel trainiert, auch viel im Süden. Aber da hat man ja doch relativ große Umfänge, zeitliche Fahren und hatte dadurch natürlich auch relativ klaren Tagesablauf. Also eigentlich mehr oder weniger immer dieselbe Wegzeit, dann die Trainingszeiten und dann war man natürlich automatisch abends auch irgendwann müde und hatte dieselben Zeiten, wo man schlafen gegangen ist. Insofern hat man einen sehr strukturierten Tagesablauf gehabt, der eigentlich immer ähnlich war. Bei Grand Tours ist es eine ganz andere Sache. Da gibt es zwei Faktoren. A ist die Wegzeit ja jeden Tag eine andere, abhängig von der Distanz der Etappe. Variiert die ja teilweise um 90 Minuten nach vorne oder nach hinten. Und auf der anderen Seite war das bei mir immer so, umso länger so eine Grand Tour ging, umso mehr war man natürlich körperlich erschöpft. Jetzt könnte man denken, umso kaputter man ist, umso besser schläft man. Bei mir war das eigentlich nicht so. Also gerade in der dritten Woche in der Tour de France, Vuelta, Giro, war das eigentlich so, dass man manchmal eigentlich zu kaputt war, um gut zu schlafen, was sich irgendwie kurios anhört. Aber da kam oft dann dadurch, eben gerade in den Grand Tours, hat man ja nach dem Zieleinlauf oft noch Transfer zurück zum Hotel. Und dann kommt man natürlich kaputt rein, legt sich erstmal im Bus auf seinen Sessel und schläft erstmal bis zum Hotel. Und dann fällt es einem irgendwie nach dem Essen oft, wenn man eigentlich hundemüde ist, fällt es einem trotzdem schwer einzuschlafen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, da wäre sicherlich jetzt zum Beispiel ein Arzt oder ein Experte für Schlafanalyse wäre der bessere Ratgeber. Aber ich glaube einfach, das hängt da eben davon ab, wenn man zu sehr über seine Limiten geht, dass man dann eben am Ende vielleicht sogar unter so einem Schlafmangel leidet, was auch nicht gut ist.
Ja, also ich kann definitiv auch sagen, dass es bei mir ganz genauso ist. Also, dass ich halt umso länger eine Grand Tour ging, umso müder wird man, umso kaputter wird man, aber umso schlechter kann man einschlafen und auch schlafen. Also das ist sehr interessant, damit auch, denke ich, gut beantwortet. Eine weitere Rubrik von mir ist Radsport verbessern. Damit du so ein bisschen eine Ahnung hast, was ich damit meine, ist, zwei Tipps von mir waren zum Beispiel, man sollte, wenn es Bergzeitfahren gibt, sollte es auch Bergabzeitfahren geben. Das ist halt auch die Fahrer, die nicht gut berghochfahren sind oder auch im Zeitfahren, dass die auch mal eine Disziplin haben. Eine weitere Vorschlag von mir war zum Beispiel, was das Adams-System angeht, anstatt einfach immer alles einzufüllen, einfach den Sportlern, die darauf Lust hätten, einen Chip einpflanzen. Dann kann man einfach geortet werden und getestet werden. Damit wird halt viel Arbeit wegfallen. Nur so mal als Beispiel.
Ich würde noch nicht mal einen Chip einpflanzen. Ich würde einfach jedem quasi so eine Smartwatch geben mit Location-Tracker. Und dann ist es ja wohl das Einfachste, jeden zu finden. Ich glaube, wer nicht erfunden werden möchte, der wird auch so nicht erfunden mit dem Adams. Aber eigentlich geht es ja heutzutage darum, im Prinzip Transparenz auszustrahlen. Und ich glaube schon, dass er jeder, den, also zumindest die Jungs, die ich kenne, die jetzt bei uns im Team dieses Jahr war, ich glaube, da würde jeder sofort Hurra schreien, wenn man sagen würde, hier ist die Uhr, damit bist du 24 Stunden zu lokalisieren und du kannst kontrolliert werden. Und letzten Endes, glaube ich, wäre das eine riesen Erleichterung. Und das Einzige, was passieren könnte, ist, dass die Batterie irgendwann mal alle geht. Aber ich glaube auch, da gibt es Mittel und Wege.
Sicherlich. Aber jetzt dein Tipp. Wenn du einen Tipp raushauen könntest, Radsport verbessern, hast du da eine Ahnung oder hast du da was im Kopf oder eher nicht so?
Ich würde sofort den bisherigen Funk in der Form im Rennen komplett abschaffen. Meine Idee wäre, ein Fahrer pro Team mit einem Zwei-Wege-Funk, also vom Auto zum Fahrer, vom Fahrer zum Auto, auszustatten. Und allen anderen Fahrern, die möchten, würde ein Radio-Tour-Funk erlauben, dass die quasi die ganz normalen Ansagen vom Radio-Toursprecher mitbekommen. Allein wegen den Sicherheitsbedenken. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Ölspur, eine gefährliche Abfahrt oder eine gefährliche Ortspassage ist, wird das ja sowieso durch Radio Tour durchgegeben und jeder Fahrer könnte sich dann informieren, genauso über die Zeitabstände zwischen Spitzengruppe und Feld oder Zeitrückstände vom Gruppetto zum Beispiel. Also ich glaube, das würde dieses generelle Funkverbot zwischen jedem Fahrer und dem Auto, glaube ich, würde auch so ein Rotkapitän wieder mehr dazu zwingen, mit seinen Fahrern, mit seinen 7 oder 8 Fahrern, je nach Etappen oder ein Tagesrennen, dann im Rennen zu kommunizieren und würde vielleicht auch wieder den sportlichen Leiter quasi ein bisschen mehr aus der Schusslinie nehmen, sodass die Rennfahrer wieder mehr mit ihrem Instinkt arbeiten müssten. Weil ich bin schon davon überzeugt, dass der Funk eben die Instinktrennfahrer ein wenig einbremst und, sagen wir mal salopp, die etwas dümmeren Rennfahrer stark macht. Der nächste wäre, ich würde versuchen, sicherlich eine Wattmessung im Rennen zu erlauben, aber nicht mehr sichtbar zu machen, um jetzt vielleicht auch einen Rennfahrer wieder dazu zu verleiten, über seine Limiten zu gehen und dann vielleicht einzubrechen. Weil was wir heute sehen, ist, glaube ich, dass alles so berechnend geworden ist, weil jeder Rennfahrer natürlich auch seine aktuellen Werte kennt und genau weiß, bis zu der Wattzahl kann ich am Berg gehen, ohne dafür danach zu bezahlen. Aber ich glaube, für uns als Zuschauer wird der Sport dadurch sehr berechenbar und eigentlich auch langweilig. Und das wären eigentlich meine zwei Vorschläge. Ich weiß, dass viele da nicht mögen, aber das ist halt meine Meinung.
Ja, die darfst du auch haben. Finde ich auf jeden Fall gute Tipps. Also ich bin auch eher ein Instinktrennfahrer und halt auch nicht dieser Typ, der jetzt gerade bevorteiligt wird, dadurch, dass halt Team Sky ein super schönes Tempo berghoch fährt und die genau wissen, ich kann eine Stunde lang 380 Watt treten. Von daher begrüße ich deine Tipps auf jeden Fall sehr. Dann würde ich noch gerne eine Beobachtung aus meinem Leben erzählen heute. Die ist einfach nur zur Unterhaltung da, die hat gar nichts mit Radsport zu tun. Diese Woche ist mir aufgefallen, ich wohne ja in Köln, wie viel Spaß ich dabei hatte. Ich habe einfach in einem Café gesessen und hatte, in Köln gibt es immer sehr viel Parkplatzprobleme. Man ist mal froh, wenn man einen Parkplatz findet. Und ich habe geparkt, bin dann einfach ausgestiegen aus meinem Auto, die 30 Meter ins Café gegangen, konnte mein Auto sozusagen sehen, habe meinen Kaffee getrunken und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, immer mal wieder mein Auto auf- und zuzumachen, weil dann ganz viele Autos natürlich dahinter stehen bleiben und erstmal denken, fährt der raus, fährt der nicht raus? Ich meine, das ist ein bisschen asozial, ich weiß, aber das ist einfach extrem lustig, das anzugucken. Deswegen, ja, wenn ihr da mal Bock drauf habt, macht das mal. Einfach mal, ihr habt Spaß, der Rest nicht, aber so ist das. Ja, damit würde ich auch jetzt zum Ende kommen wollen. Dir, Papa, möchte ich mal sagen, dass ich danke, dass du es mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir mehr Spaß gemacht, als du gedacht hast am Anfang. Ja, wenn wir mal so ein kleines Ding daraus machen könnten, wäre auf jeden Fall lustig. Und auch nochmal einfach so von mir, ich finde es, selbst als dein Sohn, der viele deiner Storys schon kennt, finde ich es so interessant, dir zuzuhören und du hast wirklich so viel zu erzählen, dass es wirklich schade wäre, wenn du dich damit versteckst irgendwie so, ne? Also ich glaube wirklich, wenn du mal eine Biografie schreiben würdest, das wird sich verkaufen wie warme Semmel und ja, du darfst halt nicht vergessen, dass halt so Jan Ullrich oder Erik Zabel, das sind halt so, im Radsport ist das halt der Bastian Schweinsteiger und der Lukas Podolski so, ne? Also da die Leute hören dir gerne zu und wirklich, mir haben so viele Leute geschrieben, mach doch mal eine Folge mit deinem Papa und mach das jetzt erst seit 2-3 Wochen. Deswegen danke dafür und damit würde ich auch mich verabschieden wollen. Danke dir und tschüss. Ja.
Mein Großer wollte eigentlich nur mal fragen. Und zwar wünscht sich Papa heute zu essen diese Käsehack-Lauchsuppe. Ich mache ihn gleich mehr mit für morgen. Also wenn ich euch auch was machen soll, dass wir die morgen essen, dann müsstest du mich melden, dann mache ich mehr. Okay, bis dann. Wenn ich nichts höre, mache ich nur für uns. Ciao, ciao.